Einen wunderschönen Sonntagmorgen, die Vögel zwitschern und nach einer kurzen Pause sind wir wieder da, die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Schön, dass du heute wieder dabei bist. In der letzten Folge ging es um das Thema Sicherheit und Routinen und damit um einen der entscheidendsten Hebel für echte, nachhaltige Veränderung im Körper. Wir haben darüber gesprochen, dass der Körper nicht auf Wissen reagiert, sondern auf Wiederholung. Du kannst verstehen, was gut für dich wäre, aber solange es nicht Teil deines Alltags wird, verändert sich im Körper nichts. Ein zentraler Gedanke war, der Körper lernt nicht durch Absicht, sondern durch Erfahrung. Wir sind tief darauf eingegangen, wie Gewohnheiten im Gehirn entstehen. Durch wiederholte Abläufe werden neuronale Verbindungen gestärkt, bis ein Verhalten automatisiert abläuft. Genau deshalb fühlen sich neue Routinen am Anfang oft anstrengend an und alte Muster dagegen leicht und vertraut. Ein weiterer wichtiger Punkt war, der Körper liebt Vorhersehbarkeit. Routinen geben dem Nervensystem Struktur und Stabilität. Sie reduzieren Stress, weil weniger Entscheidungen getroffen werden müssen und der Körper weiß, was ihn erwartet. Gleichzeitig haben wir darüber gesprochen, warum viele Menschen immer wieder in alte Muster zurückfallen. Nicht, weil sie undiszipliniert sind, sondern weil das Nervensystem bekannte Abläufe bevorzugt. Ein besonders prägender Satz aus der Folge: Du fällst nicht zurück, weil du versagst, sondern weil dein System das Bekannte als sicher bewertet. Und genau daraus ergibt sich auch die wichtigste Erkenntnis. Veränderung entsteht nicht durch große einmalige Entscheidungen, sondern durch kleine, konsequente, wiederholte Handlungen im Alltag. Routine ist damit nicht Einschränkung, sondern die Grundlage dafür, dass der Körper überhaupt lernen kann, sich zu verändern. Ja, und heute habe ich wieder mal einen ganz besonderen Gast bei mir und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Das ist Sarah Köhne, zurzeit Wellfit Aktivmanagerin im Robinson Rania Playa, wo wir gerade sind. Bachelor und Master in Prävention und Gesundheitsmanagement und jetzt, aufgepasst, 500 Stunden ausgebildete Yogalehrerin und wie du selbst sagst, verliebt in Spiritualität. Hallo Sarah, schön, dass es nun endlich geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch total, dass ich das jetzt so mal mit dir machen darf.
Ja, freut mich sehr. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Wir haben heute das Thema Skoliose und zwar als Erfahrungsbericht von dir. Ja. Kurze Info vorab zum Thema Skoliose als Einstieg für unsere Zuhörer. Skoliose ist eine strukturelle, dreidimensionale Fehlstellung der Wirbelsäule. Dabei weicht die Wirbelsäule nicht nur seitlich von der geraden Linie ab, sondern die einzelnen Wirbelkörper sind häufig auch verdreht. Und diese Kombination führt dazu, dass der Körper asymmetrisch erscheint, zum Beispiel durch ungleich hohe Schultern, ein schiefes Becken oder einen hervorstehenden Rippenbogen. Außerdem gibt es verschiedene Formen. Idiopathische Skoliose, das ist wohl die häufigste Form und da ist die Ursache wohl eher unklar. Die angeborene Skoliose durch Fehlbildung der Wirbel und die neuromuskuläre Skoliose, zum Beispiel durch Erkrankung der Muskulatur oder Nerven. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist das bei dir? Wie hast du das festgestellt, dass du Skoliose hast?
Meistens ist es so, dass andere Menschen eher erkennen, dass du Skoliose hast. Bei mir zum Beispiel war es auch so, dass eher die Ärzte gesehen haben, dass meine Wirbelsäule nicht wirklich gerade ist. Und auch meine Mama das gesehen hat und daraufhin wir dann überhaupt zum Arzt gegangen sind. Meistens ist es so, dass vielleicht sogar Freunde auch in einem Bikini, im Schwimmbad oder so das mal sehen und sich denken, eigentlich ist da doch irgendwie was schief im Rücken. Genau, und man selber kriegt es eigentlich, wenn überhaupt, nur durch Rückenschmerzen mit. Aber meistens vielleicht auch nur, wenn man sich wirklich lange im Spiegel anschaut und sieht, ich habe vielleicht eine Taille links und rechts habe ich keine Taille, sieht ja komisch aus. Mhm. Das sind so die einzigen Momente, wo man das selber wirklich dann mitbekommt. Ansonsten ist es mehr so, dass andere das erkennen.
Also durch meine Arbeit im Bereich Mobilität denke ich schon das ein oder andere Mal bei dem einen oder anderen, da könnte Skoliose vorliegen. Und möglicherweise wissen sie es ja dann selbst nicht. Ja. Bisher habe ich dann immer davon abgesehen, nachzufragen, aber vielleicht sollte ich das mal ändern. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Und wie war dann dein Weg zur Diagnose und der Verlauf?
Also als es bei mir damals festgestellt wurde, als meine Mama mich dann zum Arzt geschleppt hat und der, ich glaube, ich war 14, da hat der Arzt gesehen, dass meine Wirbelsäule nicht komplett gerade ist, sondern da eine leichte Krümmung drin ist, weshalb er mich dann zu weiteren Fachärzten geschickt hat. Und ich war bei einem Orthopäden, der auch wirklich extrem cool war. Und der hat irgendwann angefangen, ganz viele Tests mit mir zu machen und hat mich auf eine Klinik drauf angesprochen, die Katharina Schröder Schrodt-Klinik in Bad Sobernheim. Und dort hat er mich mal vorgestellt, beziehungsweise meine ganzen Diagnosen und vor allen Dingen auch MRT-Bilder, beziehungsweise auch die Röntgenbilder, hat er hingeschickt. Und da muss man das auch echt lange irgendwie versuchen, bei der Versicherung durchzubekommen, damit das auch wirklich, ich sag mal, finanziell übernommen wird, weil das nicht ganz so günstig ist, wenn man dorthin fährt. Okay. Aber das hat Gott sei Dank bei mir alles funktioniert, weshalb ich irgendwann das Go bekommen habe, um in diese Katharina-Schroth-Klinik zu fahren. Und da war es so, dass ich das Okay bekommen habe, für 2 Monate dort zu sein. Das heißt, ich wurde aus der Schule über 2 Monate lang rausgenommen. Das war natürlich auch nochmal ein Riesendrama in der Schule, weil ich bei ganz, ganz vielen Prüfungen gefehlt habe und super viel verpasst habe vom Schulstoff. Aber auch das war möglich zu lösen. Und dann bin ich in diese Katharina-Schroth-Klinik gegangen, wo die Therapie nach Katharina Schroth gezeigt wird sozusagen und man erlernt, wie man das Ganze sozusagen ein bisschen verändert. Und es war so, ich bin dort angekommen und als allererstes wurden dann erstmal auch wieder neue Aufnahmen gemacht, weil zu dem Zeitpunkt, das hat leider sehr alles sehr, sehr lang gedauert, bis ich überhaupt dort mal sein durfte, war es so, dass ich schon 16 war und dann bin ich irgendwann tatsächlich auch 17 geworden, weil die Aufnahmen wurden etwas früher schon gemacht. Und vor Ort wurde mir dann ein Therapieplan geschrieben und da ging es wirklich von morgens bis abends los. Und dann habe ich versucht, in 8 Wochen mit der speziellen Katharina-Schroth-Therapie meine Skoliose ein bisschen zu verändern oder beziehungsweise die Krümmung nicht mehr ganz so intensiv zu haben. Und tatsächlich hat es sich in 8 Wochen auch relativ viel verändert, indem ich, 2-3 Grad Unterschied hinterher hatte. Es ist rausgekommen, dass ich insgesamt über 30 Grad Verkrümmung habe. Das heißt, ich war bei circa 34 bis 36 Grad Verkrümmung und ich bin rausgegangen mit circa 32 Grad. Also da hat sich echt schon viel getan bei mir. Und zusätzlich wurde bei mir noch getestet, weil ich mit 17 Jahren eigentlich schon ausgewachsen war. Also ich war schon, hatte schon meine Höhe oder meine Größe erreicht, die auch wahrscheinlich so bleibt. Sie haben trotzdem Tests mit mir gemacht, wo die erkannt haben, dass ich noch eine relativ biegsame Wirbelsäule habe. Und deswegen haben sie versucht, mir auch noch einmal das Korsett zu geben. Und dann hatte ich ein relativ großes Plastikkorsett, was auf meinen Körper abgestimmt wurde, auf meine Skoliose abgestimmt wurde. Und das habe ich dann für 1,5 Jahre getragen, 22 Stunden am Tag. Und da musste man auch immer wieder diese Druckstellen eincremen, die dann auf dem Körper waren. Aber auch das ging und das habe ich versucht, nochmal 1,5 Jahre zu tragen. Bei mir in meinem Fall, dadurch, dass ich schon älter war, hat es leider nicht mehr so viel gebracht. Aber ansonsten war das tatsächlich, der Aufenthalt war sehr intensiv, sehr sportlich intensiv, aber war schon gut und hat auch echt gut geholfen.
Also 22 Stunden Korsett am Tag ist für mich unvorstellbar, finde ich schon wirklich sehr extrem.
Ja.
Aber auch interessant, das Thema Versicherung und Bewilligung hätte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass es problematisch sein kann. Aber egal, eine andere Geschichte. Und wie ging es dann bei dir weiter?
Damals, als gesagt wurde, dass ich in so eine Klinik gehen sollte, stand tatsächlich auch noch die Frage einer Operation aus. Und da kann man sich das vorstellen, wie, so wurde es mir damals erklärt, als Laie, dass ich überhaupt erstmal verstehe, was da gemacht werden sollte. Wie bei einer Blume, wenn eine Blume irgendwie schief wächst, dann stellt man ja so kleine Stäbe daneben an, die dann sozusagen festgebunden werden.
Ja.
Und dann wächst die Blume hoffentlich ein bisschen gerade. Und genau das sollte bei meiner Wirbelsäule gemacht werden. Das heißt, wir würden dann so leichte, dezente Eisenstangen sozusagen neben die Wirbelsäule, ich sag mal, eingebaut werden, also einoperiert werden, sodass ich eine gerade Wirbelsäule habe und dann keine Schmerzen mehr habe. Denn ich hatte früher extrem Schmerzen, bevor ich in die Klinik gegangen bin. Und ich hatte aber mit 17, als die Frage war, machen wir diese Operation, ja oder nein, hatte ich schon, den Gedanken, dass ich auf jeden Fall irgendwann mal Fitnesstrainerin werden möchte und in den Sportbereich gehen möchte, aufgrund meiner Erkrankung. Und dann hatte ich nämlich gefragt, ich so, wie ist es denn? Kann ich dann meinen Job überhaupt noch so ausfüllen, den ich ja mal geplant habe, irgendwann zu machen nach der Schule? Oder kann ich dann überhaupt noch den Sportunterricht besuchen, wenn ich 17 bin und noch zur Schule gehe? Und da haben sie mir dann gesagt, das ist leider nicht mehr möglich, denn du kannst nämlich überhaupt gar keinen Purzelbaum mehr machen, weil die Stäbe sozusagen so fest in dem Körper, in dem Rücken eingebaut sind, dass man leider den Rücken auch fast gar nicht mehr rund machen kann. Und da habe ich dann mit meinen Eltern besprochen und ganz klar gesagt, dass ich das nicht machen möchte.
Verstehe
auf ganz
ich.
Und gar keinen Fall, dass ich das erstmal versuchen möchte, mit Sport und mit Bewegung in den Griff zu bekommen, dass die Schmerzen ein bisschen besser werden. Und dann habe ich angefangen, mein duales Studium zu machen im Bereich Gesundheitsmanagement, wo ich nebenher als Fitnesstrainerin im Fitnessstudio gearbeitet habe. Mhm. Und da muss man wirklich dazu sagen, dass es von gefühlt jeden Tag an etwas besser wurde, weil ich ganz viel Kraftsport gemacht habe, ganz viel Krafttraining in Bezug auf Rücken. Ich habe vor 10 Jahren jetzt mittlerweile, jetzt mit 28, es ist jetzt wirklich 10 Jahre her, dass ich meine Kurstrainerlizenz gemacht habe und seit 10 Jahren Kurse unterrichte. Und durch den ganzen Sport und durch die ganze Bewegung ist es halt weitaus besser geworden. Und ich habe dann dadurch, was die Schmerzen angeht, keine Schmerzen mehr. Man sieht zwar immer noch, dass ich eine Skoliose habe, aber die Schmerzen sind weitaus besser und fast gar nicht mehr vorhanden.
Schon eine seltsame Vorstellung, die Thematik mit den Stäben, vor allem bei den Menschen, die sich super gerne in jegliche Richtung bewegen. Und ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber was anderes, du bist eine sehr schöne Blume geworden. Nur mal so nebenbei. Also unvorstellbar. Hast du denn Kontakte zu entsprechend operierten Patienten gehabt?
Also es war tatsächlich auch so, dass ich in der Katharina-Schroth-Klinik in Bad Sobernheim waren tatsächlich auch Mädels dabei, die auch schon diese Operation durchgeführt hatten und die damit natürlich auch gut klarkamen, weil sie vielleicht auch viel, viel mehr Gradverkrümmung hatten als ich. Aber dadurch, dass ich das gesehen habe, was sie können und was sie vielleicht auch nicht mehr können, war für mich erst recht die Entscheidung noch klarer, dass ich das auf ganz und gar keinen Fall machen werde.
Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber sag mal, man denkt bei Skoliose ja oft nur an die Wirbelsäule. Aber es ist ja nichts entkoppelt im menschlichen Körper. Und da ist es doch klar, dass es Kaskadeneffekte gibt auf andere Körperteile. Wäre zumindest logisch.
Genau, also die Skoliose ist natürlich primär eine Erkrankung der Wirbelsäule. Es ist aber so, dass wenn die Wirbelsäule in deinem Körper, ich sag mal, ein bisschen schiefer ist, als wie eigentlich normalerweise sein sollte, hat es natürlich auch Auswirkungen auf alle anderen Körperteile. Es ist bei mir in meinem Fall so, dass meine Hüfte ein bisschen schief ist und dadurch das eine Bein etwas länger ist als das andere. Es gibt aber auch Personen, die vielleicht Probleme haben mit der Halswirbelsäule oder mit der Lendenwirbelsäule. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich nicht nur die Skoliose habe, sondern tatsächlich auch eine Lordose. Das heißt, ich stehe oder stand früher noch viel, viel extremer im Hohlkreuz, als ich jetzt heutzutage noch stehe. Ich habe es immer noch, es geht nicht ganz weg, aber das war früher auf jeden Fall noch ein bisschen intensiver. Und klar, manche haben dann vielleicht auch sogar Schulterprobleme, weil die Schulter dadurch ein bisschen schief steht. Manche haben, wie ich auch, eine Taille und auf der anderen Seite dann vielleicht auch keine Taille mehr. Das heißt, links habe ich so eine ganz hübsche Taille und rechts habe ich eine gerade Taille. Aber auch damit komme ich mittlerweile gut klar. Das war natürlich auch nicht immer ganz so einfach. Aber genau, das ist sozusagen das, was eigentlich noch viel mehr betroffen ist.
Ja, aber da kommt mir jetzt noch ein Gedanke und da muss ich jetzt auch nochmal nachfragen. Denn eigentlich ist ja jede Wirbelsäule irgendwie leicht schief.
Ja.
Und weißt du denn zum Beispiel, ab welcher Gradzahl man von Skoliose spricht?
Also es ist ja so, dass fast jeder Mensch auf der Erde Skoliose hat, aber eben nicht in der ausgeprägten Version wie andere vielleicht. Und bei einer leichten Skoliose, das beginnt sozusagen ab 10 Grad Verkrümmung. Und eine etwas stärkere Skoliose ist dann so 20 bis 40 Grad. Und es gibt teilweise auch leider Menschen, die eine sehr, sehr schwere Skoliose haben und wirklich über 40 Grad Verkrümmung haben, die dann, ja, wo man das tatsächlich sehr extrem sieht.
40 Grad, wow, das ist hart. Du hattest vorhin ja schon erwähnt, dass dir Bewegung gut getan hat.
Ja.
Und lass uns nochmal auf die Rolle bezüglich Bewegung, Training oder gezielte Übung eingehen. Was ist da deine Erfahrung oder Meinung?
Also welche Rolle die Bewegung oder das Training, die gezielten Übungen im Umgang mit Skoliose sind, ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten. Es ist die größte Rolle. Es ist so, dass die Muskeln im Rücken und im Bauch natürlich gestärkt werden müssen, damit die schiefe Wirbelsäule und die gequetschten Bandscheiben und vor allen Dingen auch die gequetschte Wirbelsäule an den Stellen gestärkt werden und die Muskeln sozusagen alles abfedern, was im Alltag so auf einen zukommt. Ob es Sprungbewegungen sind oder vielleicht schnelle Bewegungen von links nach rechts. Und damit die Muskeln das eben abfangen können und wir keine frühzeitigen Bandscheibenvorfälle bekommen, was leider Gottes dann doch mal passieren könnte, ist sozusagen das Training einfach das Wichtigste und natürlich auch gezielt, weil wenn man in die Skoliose auch noch hineintrainiert, dann kann man sie tatsächlich auch noch verschlimmern. Also das geht auch. Ja. Man kann natürlich alles verbessern, aber man kann eben auch alles verschlimmern. Deswegen muss man mit dem Training wirklich aufpassen, in welche Richtung man trainiert. Man muss auf jeden Fall das Krafttraining machen, aber man muss auch die Beweglichkeit trainieren. Also gerade was Mobility angeht oder was zum Beispiel auch die Dehnfähigkeit angeht des Oberkörpers. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da einen Weg findet und das speziell zum Teil dann eben vielleicht auch mit Physiotherapeuten oder auch mit Trainern, die sich darauf spezialisiert haben, dass man da einen Trainingsplan entwickelt, der wirklich vorteilhaft ist. Und es ist bei mir mittlerweile so, dass ich natürlich super viel über meinen Körper selbst weiß, aufgrund aller Tätigkeiten, die ich so mache, ob es die Kurse sind, ob es Krafttraining ist, ob es meine Traininglizenzen sind, die mir natürlich super viel Informationen auch gegeben haben, oder ob es Yoga ist, wo ich einfach viel über mich selbst und meinen Körper gelernt habe. Und da muss man wirklich schauen, dass man da ein gutes Training hat. Und wenn man das irgendwann gefunden hat, dann kann man so, so vieles verbessern, was die Schmerzen angeht, was vielleicht auch sogar ein bisschen das Äußere angeht. Da kommt es wieder darauf an, wie früh man das erkennt und wie früh man startet. Aber das ist auf jeden Fall die eigentlich größte Rolle bei einer Skoliose, dass man da wirklich darauf hintrainiert, dass es besser wird.
Also du bist ja sowohl durch deine eigene Erfahrung mit Skoliose als auch durch dein Studium im Bereich Prävention und Gesundheitsmanagement sowie deine Arbeit als Trainerin sehr gut in dem Thema verankert und entsprechend auch fachlich nah dran. Mhm. Ich würde dich dann als Experte bezeichnen. Und dann kommen ja aber natürlich auch wieder Gedanken hinsichtlich Instagram, TikTok und YouTube. So nach dem Motto, hallo Leute, heute habe ich euch mal wieder was ganz Tolles mitgebracht. Macht mal dies und das, dann wird's schon. Würdest du sagen, es gibt den einen Weg?
Das ist eine sehr gute Frage. Also da muss man natürlich bei jedem subjektiv nochmal ganz auf die Skoliose schauen, was hat man alles. Also dass man das mal einfach mal eben so sagen kann, was ist gut und was ist schlecht, das ist fast unmöglich, weil man die Person vor sich sehen muss. Man muss sehen, wie ausgeprägt ist die Skoliose, welche Gradzahl hat man, gibt es vielleicht noch Schiefstellungen im Beckenbereich, gibt es Schiefstellungen in der Halswirbelsäule, ist es eine Lordose, ist eine Kyphose, spielt das dann noch irgendwie mit rein. Wie ist der Tagesablauf von der Person? Wie oft hat die Person überhaupt Zeit zu trainieren? Mhm. Da gibt es so, so viele Aspekte, die wichtig sind, bevor man überhaupt so einen Trainingsplan starten kann. Klar, man kann sagen, die Übung ist gut und die ist nicht gut, aber das kommt auf jede einzelne Person nochmal drauf an, wie der Alltag aussieht und wie der Körper aussieht.
Danke, dass du das bestätigst, denn manchmal, wenn ich mir anschaue, was da so publiziert wird auf den Plattformen, denke ich mir, alter Vater, das kann doch nicht wahr sein, was da für ein Müll erzählt wird.
Voll.
Und wenn ich dann an die Kinder und Jugendlichen denke, die sich genau bei diesen Plattformen informieren und denken, sie machen alles richtig, denn die ganzen Fitness-Influencer, ich nenne sie auch gern Manipulatoren, müssen ja Ahnung haben, dann birgt das natürlich auch eine Gefahr.
Sehe ich auch so.
Aber das nur am Rande ist mir aber in diesem Zusammenhang extrem wichtig. Andere Frage. Hättest du Dinge anders gemacht, wenn du früher mehr über Skoliose gewusst hättest?
Ich glaube, ich hätte mich gefreut darüber, wenn man die Skoliose bei mir noch früher festgestellt hätte als erst mit 14. Hm. Und vor allen Dingen auch, wenn es schneller gegangen wäre, dass ich in der Klinik gewesen wäre und das nicht so lange gedauert hätte mit den Krankenkassen, das irgendwie durchzubekommen, weil wir sprechen hier von wirklich vielen, vielen Tausenden von Euros, die da bezahlt worden sind, dass ich diese Katharina-Schroth-Therapie erlerne. Und wenn das alles ein bisschen eher gewesen wäre, dann hätte man mir auch eher dieses Korsett geben können und dann wäre wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit auch höher gewesen, dass sich meine Skoliose nochmal mehr verbessert und dass es vielleicht sogar schon fast weg ist mit der Skoliose. Denn ich habe viele Kinder gesehen, die mit mir in der Klinik waren, weil es natürlich nicht nur 17-Jährige gab wie ich, es gab natürlich auch tatsächlich über 30-Jährige, die es vielleicht nochmal probiert haben oder eben auch viele Kinder, die mit einem Korsett dort rumgelaufen sind, weil man das ja eben so 4 Stunden am Tag tragen muss. Und da konnte man ganz klar sehen, anhand dadurch, dass man jünger ist, im Wachstum ist und dabei mit dem Korsett das Ganze unterstützt, da sieht man, dass sich die Skoliose wirklich extrem zurückentwickelt hat und dass man die Wirbelsäule fast schon wieder gerade bekommt. Vor allen Dingen hätte ich mich auch darüber gefreut, wenn man das als Kind sozusagen schon entdeckt oder bei mir in dem Fall mit 14, dass man so ein bisschen die Angst davor nimmt, weil die Ärzte ganz oft so ein bisschen Angst gemacht haben und auch unter anderem mit den OP-Möglichkeiten natürlich Angst gemacht wurde, mit den Stäben da im Rücken, wo ich dann ja Gott sei Dank auch gesagt habe, ich mache es nicht. Aber dass man den Kindern heutzutage versucht, mehr und mehr die Angst zu nehmen davor.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen und tollen Punkt. Angst nehmen, Selbstvertrauen und vor allem auch das Bewusstsein für den Körper zu erhöhen, mehr Wahrnehmungsfähigkeit für den Körper fördern.
Ja.
Akzeptanz für Einschränkung, für ein bisschen anders. Und was ist da dein Gedanke dazu?
Ich glaube, dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich selber oder man sich selbst auch erlaubt, dass diese Krankheit Teil von einem ist und dass mit der Skoliose einfach nicht alles machbar ist. Vieles oder ich sag mal fast alles ist machbar, aber nun mal leider nicht wirklich alles. Also es ist so zum Beispiel, ich merke das im Yoga ganz häufig, wenn ich Yoga unterrichte, dass ich im spezielle Asanas, das heißt in die Körperposition im Yoga, entweder nicht reinkomme oder sie für mich leider Gottes nicht machbar sind, weil ich eben eine schiefe Wirbelsäule habe. Aber irgendwann habe ich angefangen zu verstehen, dass ich mit dieser Krankheit leben darf und sie manchmal vielleicht auch sogar als Ausrede nutze, um zu sagen, hey, ich kann es halt einfach jetzt gerade nicht machen, aber ihr dürft es umso besser machen. Und da darf man das auch einfach mal annehmen. Und irgendwann merkt man auch, je älter man wird, desto einfacher wird das Ganze, das auch wirklich dann anzunehmen. Und es ist auch von Natur aus nicht schlimm, dass man eine Erkrankung hat oder vielleicht der Rücken nicht ganz gerade ist und dass es schief ist. Und man muss einfach nur darauf achten. Also auf gewisse Positionen, die man einnimmt im Yoga oder zum Beispiel auch im Fitnesstraining, wenn man gewisse Übungen macht. Aber man darf, das ist das Wichtigste, sich selbst erlauben, anzunehmen, dass man nun mal eingeschränkt ist.
Ja, so wichtig der richtige Umgang mit seinem Selbst. Selbstachtung für sich. Dieses Thema Makel. Was ist denn so falsch daran, sein Selbst zu verstehen, zu akzeptieren?
Ja.
Und dann von dort aus mit entsprechender Selbstwahrnehmung, mit Selbstbewusstsein für Körper, Geist und Ego und Selbstvertrauen daran offensiv zu arbeiten, anstatt verstecken zu wollen.
Ich glaube, lernen tut man das auch intensiv, wenn man erstmal beginnt, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen und wenn man mehr und mehr den eigenen Körper versteht, was in dem eigenen Körper vorgeht und vor allen Dingen auch, wie andere Menschen das wahrnehmen. Ich glaube, dann wird man irgendwann immer selbstbewusster damit umgehen. Ich habe das extrem gemerkt, als ich mit dem Korsett aus der Klinik entlassen wurde und dieses Korsett 22 Stunden am Tag getragen habe und ich dann wieder zurück zur Schule gehen musste. Und klar, früher war es auch so, dass man sich dachte, oh je, jetzt hast du so ein Korsett, jetzt läufst du anders rum und siehst anders aus. Was werden wohl die anderen sagen? Ja. Und ich war früher schon eine recht mutige Person und ich kann das auch so auf jeden Fall als Tipp an alle geben, wenn man vielleicht auch jünger ist und so ein Korsett trägt in der Schule, dass man ganz offen und ehrlich damit umgeht. Ich habe mich in jeder Schulstunde einmal vor die ganze Klasse gestellt und gesagt, hey Leute, ich habe jetzt hier ein Korsett, das sieht anders aus, ich sehe jetzt anders aus. Und wenn ihr zu Fragen habt, dann sprecht bitte nicht hinter meinem Rücken, weil ihr könnt sie sowieso nicht beantworten. Fragt mich einfach selbst. Ja. Weil jede Frage, die ihr mich fragt, da weiß ich, okay, ihr sprecht nicht hinter meinem Rücken, sondern ich kann es euch einfach erklären, wie es ist, damit zu leben.
Absolut, finde ich toll. Offensiv. Wir müssen zum Ende kommen. Was würdest du jemandem sagen, der gerade frisch mit der Diagnose Skoliose konfrontiert wurde?
Ich glaube, wenn jemand jetzt vor mir stehen würde, der das erste Mal hört, dass er Skoliose hat und wenn er mich fragen würde, was würdest du mir sagen oder was für Tipps würdest du mir geben? Das erste ist auf jeden Fall, dass das Leben mindestens genauso schön sein kann mit Skoliose wie auch ohne Skoliose. Heutzutage gibt es einfach so viele verschiedene Therapiemöglichkeiten, ob es Sport ist, ob es vielleicht das Korsett ist, was früher schon gemacht wurde, ob es eventuell auch Operationen sind, weil auch wenn die Operation für mich nicht passend war, gibt es aber auch Personen, die vielleicht so eine extreme Skoliose haben, die leider Gottes diese Operation über sich ergehen lassen müssen, die aber danach mit Einschränkungen aber trotzdem genauso schön weiterleben können. Es gibt natürlich auch Medikamente, die dann die Schmerzen sozusagen ein bisschen verringern. Davon möchte man natürlich auch irgendwann wegkommen. Also man möchte ja jetzt nicht mein Leben lang Medikamente durchnehmen. Ja. Aber es gibt einfach super viele Therapiemöglichkeiten heutzutage. Und ich kann mich an einen Satz erinnern, der total in meinem Kopf geblieben ist, wo die Klinik gesagt hat, dass wir das auch sehr gerne mal als Ausrede nutzen dürfen. Und der Satz war, ich habe Skoliose, ich darf das. Und ich glaube, das ist der Satz, der mir echt am meisten im Kopf geblieben ist und den ich auch jeder Person sagen darf, wenn man sich irgendwie mal anders hinsetzt oder sich mal eher bewegen muss, weil der Rücken dann doch wieder anfängt weh zu tun, dann darf man einfach sagen, ich habe Skoliose, ich darf das.
Ja, Sarah, wenn ich das mal früher gewusst hätte, ich habe einen Lendenwirbel zu viel, hat man aber erst festgestellt, als ich 20 war oder so. Und in der Schule, 4., 5., 6., 7. Klasse, ich musste mich immer irgendwie fast halb liegend in den Stuhl setzen und die Lehrer sagten immer nur, Pierre, setz dich bitte anständig hin. Hätte ich das früher gewusst, hätte ich gesagt, ich habe einen Lendenwirbel zu viel, ich darf das. Sarah, lieben Dank, wertvolle Informationen und vor allem ein tolles, lockeres Gespräch. Tausend Dank.
Sehe ich auch so.
Und damit sind wir auch für heute schon wieder am Ende. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, reinzuhören. Und wenn du Fragen, Anregungen, Feedback, Hinweise oder Tipps oder auch Themenwünsche hast, gern an die Mailadresse in den Shownotes. Informationen zu Sarah findest du ebenfalls dort. Bis zur nächsten Woche. Lass es dir gut gehen. Bleibe wahrnehmungsfähig. Die Sirene des Körpers, der Podcast, der deine Sinne schärft und dich lehrt, auf deinen Körper zu hören. Bleib gesund. Ciao.